Wir wollen aber auch aufklären, dass man ganz oft das Ganze eben selber ändern kann. Also, dass man nicht auf Medikamente hoffen muss oder auf Operationen, sondern dass man das selber in den Griff kriegen kann. Und dafür sind wir dann wirklich die Experten, weil Ernährung und Bewegung nun mal der Schlüssel zu der Lösung sind.
Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof. Mit Nils Behrens.
Sexuelle Störungen sind keine Seltenheit. Gleichzeitig wird das Thema im hohen Maße tabuisiert und die Betroffenen wagen nicht, Hilfe zu suchen. In der Medizin spricht man von einer sexuellen Dysfunktion, wenn die persönlichen Ansprüche an eine erfüllte Sexualität nicht erreichbar sind oder die betroffenen Personen unter einem Leidensdruck stehen. Um hier Hilfe zu bieten, habe ich mir zwei Experten eingeladen. Meine heutigen Gäste sind Dr. Nikolai Wurm und Dr. Christine Theiß. Dr. Wurm ist Bestsellerautor und Professor für Ernährungswissenschaften an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Er verfolgt seit Jahren Forschung zum Thema Lebensstil und Zivilisationskrankheiten. Dr. Theiß ist Ärztin und Ex-Kickboxerin. Viele kennen sie als Moderatorin bei The Biggest Loser. Seit Jahren begleitet sie übergewichtige Menschen und steht ihnen mit Wissen und viel Empathie zur Seite. Ihr gemeinsames Buch Liebe leichter erklärt uns den Zusammenhang von sexueller Dysfunktion und Lebensstil. Und deswegen sage ich herzlich willkommen Dr. Christine Theiß und Dr. Nikolai Wurm.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich grüße auch und ich muss gleich nochmal was berichtigen. Ich bin nicht mehr in der Hochschule tätig. Ich bin jetzt sozusagen im alten Stand.
Ah, okay. Vielen Dank für die Korrektur. Nichtsdestotrotz haben Sie das ja dann, Altenstand weist ja auf jeden Fall darauf hin, dass Sie es viele Jahre auch gemacht haben.
Das ist richtig, ja.
Ausgezeichnet. Aber nichtsdestotrotz für die aufmerksamen Zuhörer, die hören jetzt vielleicht, dass Sie eindeutig jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, dass das Thema Sexualität, Fruchtbarkeit und alles, was dazugehört, also man würde jetzt ja irgendwie eher einen Sexualmediziner, Gynäkologen oder Urologen erwarten. Also nichts davon trifft, glaube ich, auf Sie beide zu, oder?
Ja, das ist richtig. Und
verheimlicht.
wir haben das im Vorwort auch gleich geklärt. Und es gibt ja viele Ursachen für diese Störungen. Aber wir haben uns auf die organischen beschränkt. Und da sind wir in der Tat natürlich Experten. Christine Theiß als Medizinerin und Leistungssportlerin und ich als Ernährungswissenschaftler. Und das passt eben sehr gut zu diesem Thema.
Mir war es eigentlich genau, ich habe den Ball aus dem Vorwort aufgenommen und wollte es einmal ganz kurz klar machen, warum ich gerade mit Ihnen beiden jetzt rede.
Ja, aber dann steigen wir. Weil sozusagen die Lösung zum Problem sind. Also
genau.
Wir machen darauf aufmerksam, wir versuchen überhaupt erstmal ein Problembewusstsein zu schaffen. Wir wollen aber auch aufklären, dass man ganz oft das Ganze eben selber ändern kann. Also dass man nicht auf Medikamente hoffen muss oder auf Operationen, sondern dass man das selber in den Griff kriegen kann. Und dafür sind wir dann wirklich die Experten, weil Ernährung und Bewegung nun mal der Schlüssel zu der Lösung sind. Ja.
Das ist ja interessanterweise genauso beim Lanzerhof. Ist es ja auch so, dass wir immer sagen, ein gesunder Darm ist der Schlüssel zu allem. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir keine Gastroenterologen. Also was man ja eigentlich dann erwarten würde. Aber wir haben dann festgestellt, dass auch da die Naturheilkundler und andere Ärzte, Allgemeinmediziner häufig mehr die Lösung zum Problem leisten können, als die, die das Problem finden. Also von daher kann ich den Ansatz sehr gut nachvollziehen. Steigen wir doch mal ein. Nach aktuellen Schätzungen, die haben mich wirklich sehr überrascht, sind es 20-30% der erwachsenen Männer und sogar bis zu 40% der Frauen, die von einer sexuellen Dysfunktion betroffen sind. Also das ist ja schon eine richtige Volkskrankheit. Und ich finde, das für mich war aber auch vor allem das Verhältnis so interessant, weil man natürlich üblicherweise immer bei Männern da sehr schnell dran denkt, weil es natürlich dann irgendwie am deutlichsten sich präsent macht vielleicht, sage ich mal so. Aber was würden Sie sagen, warum hört man so wenig von sexuellen Funktionsstörungen, obwohl so viele Menschen davon betroffen sind?
Weil das ein schambehaftetes Thema ist. Wer möchte schon von sich selber nach außen tragen, dass es hinter den verschlossenen Schlafzimmertüren nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, wie es überall propagiert wird? Ich glaube, dass gerade Männer mit der erektilen Dysfunktion sehr starke Probleme haben, das öffentlich kundzutun. Das ist das eine. Und bei Frauen ist es ja nicht, da hängt irgendwas und dann funktioniert was nicht. Das ist ja noch viel, viel mehrere, also es gibt viel mehr Ebenen und viel mehr Hintergründe und Gründe. Und ich glaube, dass da oft auch gar kein Problembewusstsein herrscht. Und dass vielleicht etwas gar nicht in Ordnung ist, sondern man schiebt es auf persönliche Befindlichkeiten oder
Stress.
Stress oder es passt auch nicht. Das kann auch sein, aber es ist halt ganz oft eben nicht der Grund. Und gerade die Unfruchtbarkeit herrscht selbst bei Medizinern oft noch Unwissen darüber, dass es Zusammenhänge gibt zwischen dem polyzystischen Ovarsyndrom bei den Frauen und Übergewicht.
Würden Sie denn sagen, ist jetzt eine reine Schätzung, ist jetzt keine Expertise in dem Sinne, aber ich finde es ja ganz interessant, wenn man sich anschaut, wie Darm mit Scham dazu geführt hat, dass Menschen auf einmal ganz offen über ihre Darmprobleme dann so reden. Und ich hatte jetzt auch neulich mal im Podcast, neulich ist auch schon wirklich ein bisschen länger her, aber bei Atze Schröder zum Beispiel, der sich auch darüber unterhalten hat, dass er jetzt eben halt sein Testosteronspiegel nicht mehr hoch ist und dass er da jetzt eben halt dann supplementiert. Glauben Sie, dass es in diesem Bereich irgendwann auch mal so sein wird, dass das offener wird oder friert da eher die Hölle zu?
Naja, deswegen haben wir ja das Buch geschrieben, damit das genau passiert. Also das ist unsere Hoffnung. Es ist ja eigentlich kein neues Thema. Ich bin mit diesem Thema schon seit vielen Jahren schwanger gegangen, aber es war sogar sehr schwierig, einen Verlag zu finden, der das überhaupt wagte zu präsentieren. Und G&U hat es dann endlich, Gott sei Dank, realisiert.
Wollen wir vielleicht mal einsteigen und mal einfach definieren? Ich habe zwar oben ist in der Einleitung so ein ganz klein bisschen versucht, aber was würden Sie sagen, dass von der medizinischen Seite eine sexuelle Dysfunktion, dass man davon sprechen kann?
Im Großen und Ganzen haben Sie schon genannt. Also ja. Es muss das sexuelle Verhalten muss beeinträchtigt sein, weil körperliche Reaktionen ausbleiben, verhindert sind oder unerwünschte Reaktionen kommen. Was ganz wichtig ist, ist, dass ein Leidensdruck da ist. Mhm. Und es gibt noch die zeitliche Vorgabe von einem halben Jahr. Also drunter kann es sein, dass es mal meinetwegen ein Vierteljahr nicht funktioniert, weil man tatsächlich beruflich extrem stark eingebunden ist, wenig Schlaf hat oder was weiß ich. Also da springt noch keiner aufs Rost drauf. Aber über einen Zeitraum von einem halben Jahr und länger fangen dann die Alarmglocken an zu schrillen.
Sie haben eben so nett von dem Hänger gesprochen. Welche sexuellen Funktionsstörungen gibt es denn bei Frauen?
Oh ja, Frauen ist natürlich gleich viel schichtiger. Also es gibt zum Beispiel die sogenannten Libido-Störungen. Das gibt die sogenannten Erregungsstörungen. Es gibt Orgasmusstörungen, es gibt Lubrikationsstörungen. Also das ist alles so ein bisschen unterteilt, Libido-Störungen. Da fällt dann zum Beispiel auch die Dyspareunie drunter, das heißt, dass es Schmerzen gibt beim Geschlechtsverkehr. Das kann verschiedenste Ursachen haben. Bei der Erregungsstörung, da bleibt trotz Erregung eine körperliche Reaktion aus. Bei Orgasmusstörungen ist zwar grundsätzlich das Interesse da und auch der Genuss bei dem Sex, aber man kommt nicht zum Orgasmus, auch wenn man das gerne täte. Und was es dann auch noch gibt, also es fällt unter Libido-Störungen, ist diese auch genannt Appetenzstörung. Und das wurde früher oft als Frigidität bezeichnet. Und dieser Ausdruck ist, Gott sei Dank, verschwindet der gerade, zumindest in der Fachwelt, weil das doch gleich einen in eine Ecke stellt, ja? So nach dem Motto, die Alte will bloß nicht. Mhm. Also erstens, wenn die Dame nicht möchte, warum auch immer, ist das ihr gutes Recht. Es geht also dann wirklich darum, nicht, dass man immer können muss und können will, sondern der Leidensdruck ist dann das Entscheidende, was daraus eine Appetenzstörung macht. Das heißt, Erregung und Höhepunkt sind durchaus nicht ausgeschlossen, aber sie hat halt kein Interesse, warum auch immer. Und das ist oft, hat es keine körperlichen Ursachen, sondern Ursachen der Vergangenheit, zum Beispiel kein gesundes Verhältnis zur Sexualität aufgebaut.
Okay. Ich hatte in dem Zusammenhang auch gelesen, entschuldigen Sie, Doktor, wollten Sie gerade was sagen? Sie hatten gerade.
Ach, ich dachte, ich sage auch noch was zu den Männern, aber das können wir gleich.
Das kommt bestimmt.
Die Männer kommen bestimmt noch. Keine Angst. Ich habe trotzdem noch mal den allgemeinen Punkt als Ursache. Depressionen, habe ich gelesen, können eben halt eine der wichtigen Ursachen für sexuelle Funktionsstörung sein. Jetzt ist die Sache ja, dass man Depressionen ja auch medikamentös behandeln kann. Kommt dann die Lust wieder zurück?
Möchtest du?
Nein,
das machst du lieber. Das mache ich. Bei den Depressionen ist halt schwierig auseinanderzudröseln, was Henne und was Ei ist, weil die beiden ja wirklich Hand in Hand gehen. Also ich habe eine Depression, ist ganz oft verknüpft mit Übergewicht, dann mit dem ganzen Feld, was es dann mit sich mitnimmt und umgekehrt genauso. Übergewicht bedingt oft Depressionen. Fakt ist aber auch, dass 80% der Betroffenen, ich rede jetzt gerade von Frauen, aber 80% der Frauen mit einer schweren Depression und dann begleitet von sexuellen Funktionsstörungen sich die Symptome zurückbilden der sexuellen Funktionsstörung, wenn sie erfolgreich medikamentös behandelt werden. Also das ist schon was, was Hand in Hand geht. Und dann ist ja natürlich auch wieder die Motivation da und auch die Kraft da abzunehmen. Also das ist halt wirklich so ein Teufelskreis, so eine Spirale, die sich gegenseitig nach unten zieht.
Ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen, was Sie sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass, also ich hatte es in meiner Pubertät, da habe ich wahnsinnig viel Akne auch auf dem Rücken gehabt. Und ehrlich gesagt, das ist dann auch kein so toller Moment, sich dann vor jemand anderen, den man noch nicht so gut kennt, auszuziehen. Weil ja, man das ja sonst üblicherweise, wenn man jetzt das T-Shirt anbehält, nicht unbedingt sieht.
Ja, gerade in der Pubertät, wo man ja selber noch schwankt und gar nicht weiß, wo man hingehört.
Ja. Was würden Sie sonst noch sagen, gibt es für körperliche Gründe, warum Frauen eine Funktionsstörung haben könnten?
Ach, da gibt's eine ganze Menge. Also es gibt zum einen natürlich Fehlbildungen, also angeborene oder auch später. Da kommt jetzt so ein bisschen das Stichwort Beschneidung. Bei Frauen, also das ist leider ein sehr häufiger Grund, der aber auch komplett verdeckt stattfindet. Infektionen, dann die sogenannte Hyperprolaktinämie, also dass zu viel Prolaktin hergestellt wird, was normalerweise physiologisch der Fall ist, wenn man gerade stillt. Das ist sozusagen das Stillhormon, was verhindert, dass gleich das nächste Kind kommt. Wir wissen alle, das funktioniert nicht immer zuverlässig. Aber wenn das außerhalb der Stillzeit erhöht ist, dann müssen sofort die Alarmglocken läuten, dass irgendwo vielleicht ein gutartiger Tumor vorliegt. Entzündungen, natürlich auch das Klimakterium. Und dann kommen wir, das sind jetzt natürlich alles Dinge, die sind nicht unsere Baustelle. Das können wir jetzt
wir kommen noch zu Ihren Baustellen.
Mit einem Buch ändern. Aber was wir, und jetzt kommen die Ursachen, auf die unser Buch anknüpft und die halt immer und immer häufiger die Ursache werden, nämlich metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus und in dem ganzen Konstrukt natürlich auch die Insulinresistenz.
Ja, also man kann eigentlich sagen, es gibt zwei Ansatzpunkte. Das eine ist im zentralen Nervensystem, also eine Verschiebung der Hormone oder der Signale, die von dort aus ausgesendet werden an die Geschlechtsorgane. Und auf der anderen Seite ist es Durchblutungsstörungen, also Mangelversorgung der Geschlechtsorgane im weitesten Sinne. Das sind eigentlich die typischen organischen Schäden. Und naja, ich bin auf das Thema aufmerksam geworden als Ernährungswissenschaftler, weil doch seit einiger Zeit klar wurde, dass die Häufigkeit bei Männern und bei Frauen einhergeht mit Übergewicht, mit Fettleibigkeit, mit also Adipositas, mit metabolischem Syndrom, wie Christine schon sagte. Und hier gibt es ja inzwischen doch ein bisschen Umdenken, dass es in der Tat nicht darauf ankommt, wie viel man wiegt, sondern wo an welcher Stelle zu viel von Fett gespeichert wird und ob diese Fettzellen sich noch gesund erhalten können oder ob sie mit der Zeit Funktionsstörungen bekommen, was dann wieder Entzündungen auslöst und so weiter. Das ist dann eine ganze Kaskade, die losgelöst wird und dann im Endeffekt eben auch diese sexuellen Funktionsstörungen mit auslösen.
Ich habe jetzt auch gelesen, dass natürlich die erektile Dysfunktion die häufigste Funktionsstörung bei Männern ist. Und da war ich ein bisschen geschockt von der Zahl, dass die Hälfte der Männer über 60 an diesen Erektionsstörungen leiden. Sogar aber bei Männern zwischen 20 und 30 ist es auch keine Seltenheit mehr. Ich würde jetzt sagen, altersbedingt verstehe ich, da gibt es ja wahrscheinlich gewisse Dinge, die sich irgendwie abgebaut haben. Das Thema Übergewicht habe ich auch verstanden, aber die 20- bis 30-Jährigen, sind die auch alle schon zu dick oder was ist da das Problem?
Oh ja, also ich fahre sehr gerne U-Bahn und Straßenbahn und Zug sowieso und was man da sieht, die Menge an jungen Menschen, Männern und Frauen, die wirklich unfassbar übergewichtig inzwischen schon sind. Natürlich hat das einen großen Einfluss. Wir sehen ja auch heute Typ-2-Diabetiker, was früher als Altersdiabetiker bezeichnet wurde, sieht man heute mit 20, 30 Jahren schon unter Umständen. Also das geht alles Hand in Hand mit dieser unguten Entwicklung unseres modernen Lebensstils kombiniert mit Überernährung. Ja, und das hat seine Folgen. Und übrigens, ich muss ihn noch ein bisschen korrigieren. Die erektile Dysfunktion ist gar nicht die häufigste Störung beim Mann, sondern der vorzeitige Samenerguss. Nur haben wir da das Problem, dass da die Ursachen noch nicht so gut erforscht sind, während sie bei der erektilen Dysfunktion sehr gut erforscht sind.
Okay. Sehr gut. Oder nicht. Wie auch immer, trotz allem schockierend. Ich wohne in einem Stadtteil in Hamburg, wo ich immer dachte, Gott, wenn man immer hört, jedes dritte Kind ist übergewichtig, dann denke ich immer, so sind die alle. Dann muss man einmal in einen von diesen Freizeitpark gehen, hier in Hamburger Nähe ist oder Heidepark-Soltau. Und wenn man da einmal in der Schlange steht, dann sieht man, wo die sind. Also man merkt, wenn man in seiner Bubble so ist, dass man immer denkt, wieso, die sind doch alle schlank. Aber die Wahrheit des Bundesdurchschnitts merkt man dann immer wieder, sieht dann doch anders aus.
Ja, ich bin immer wieder so überrascht, wenn ich diese jungen Männer sehe. Nicht? Fühlen sich kräftig, weil sie etwas mächtig daherkommen und tätowiert und coole Sprüche drauf und ein Bier in der Hand und flachsen rum und denken, ihnen kann nichts passieren. Und die werden sich wundern in ein paar Jahren, was da alles auf sie zukommt. Und es ist dringend Aufklärung nötig, um hier vielleicht doch irgendetwas besser vorbeugen zu können.
Mein Fitness-Tracker sagt mir immer so, dass ich signifikant über dem Durchschnittsfitness-Level eines 26-Jährigen liege. Dann denke ich immer so, entweder spricht das für mich oder gegen die 26-Jährigen. Da bin ich mir unsicher.
Ja, aber das kann ich auch bestätigen. Wenn ich dann immer sehe, abends sie sind so und so viel. Es gibt Tage, da bin ich, also ich lag jetzt zum Beispiel jetzt in Griechenland, war mein Durchschnitt 25.000 Schritte und damit war ich 20.000 Schritte über meiner Alterskategorie, wo ich echt denke, was macht denn bitte meine Alterskategorie, wenn ich 20.000 Schritte über den Durchschnitt bin, ja? Dann gibt's ja genügend, die ihre 10.000 Schritte voll haben. Und die anderen, was machen die?
Also, berechtigte Frage. Aber wir kommen jetzt gleich mal zu dem Kernthema Ihres Buches. Ich möchte trotzdem noch, ich finde, wir können über dieses Thema nicht reden, ohne auch mal die kleine blaue Pille zu erwähnen. Die kam ja in den 80er Jahren auf den Markt, Viagra. Würden Sie sagen, dass Viagra für einige Menschen die Lösung sein kann?
Tja, also zumindest momentan die Lösung. Aber
also für die Stunde, ja.
Für die Stunde, ja. Es gibt ja noch eine
Stunde wäre ja motiviert, sagen wir mal so, für die nächsten 7 Minuten.
Ja. Es gibt ja noch Cialis und das ist dann mehrere Stunden, hält es dann noch an. Ja, das ist die Lösung akut, aber das ändert natürlich überhaupt nichts an der Ursache. Das ist das Problem. Also kurze, schnelle Lösung, aber nicht für auf Dauer.
Aber durch Viagra kam man überhaupt drauf, was das Problem ist. Genau. Weil Viagra verstärkt die Wirkung von Nitrat, Stickstoffmonoxid. Und dadurch kommt es zu einem vermehrten Blutfluss und also in den Schwellkörpern vom Penis. Und dadurch ist man draufgekommen, ja okay, also wenn das dafür sorgt, weil eigentlich hat man ja gar nicht in die Richtung geforscht, es sollte eigentlich gegen Bluthochdruck.
Bluthochdruck,
ja. Ne, Medikament dafür werden und als Nebenwirkung rannten dann die Herrschaften alle mit einer Erektion herum. Und da kam man drauf, das könnte eventuell mehr Geld bringen, als Bluthochdruck zu behandeln. Und so kam man überhaupt auf den Mechanismus, der da entscheidend ist, nämlich dass das NO dafür sorgt, dass vermehrt Blut in die Schwellkörper kommt und damit, aber wenn man dann Viagra nimmt, wird natürlich nicht die Libido-Störung behoben oder die erektile Dysfunktion, sondern es kommt lediglich vermehrt kurzzeitig zu einem erhöhten Blutstrom. Ziel muss es sein, dass der natürlich wieder mehr Blut fließt und nicht aufgrund von einer blauen Pille, zumal ein Medikament, das wirkt, hat auch immer Nebenwirkungen.
Definitiv. Genau.
Und man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass der gleiche Wirkmechanismus bei der Frau ja auch stattfindet. Mhm. Auch die Frau muss in ihre Schwellkörper, in der Klitoris genügend Blut einfließen lassen. Und auch hier, es gibt ja sogar Hinweise drauf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in Deutschland zugelassen ist, aber es gibt wohl einige Länder, in denen auch Viagra und Co. auch für Frauen in niedrigerer Dosis eingesetzt wird, weil es da offensichtlich auch hilft. Aber ich glaube, es ist bei uns nicht zugelassen, aber ich bin da momentan überfragt.
Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ist, was kostet eigentlich eine Woche im Lanzerhof? Nun, die Antwort variiert je nach Standort, aber was konstant bleibt, ist der unvergleichliche Wert, den jeder Aufenthalt mit sich bringt. Im Stammhaus in Lanz beginnt Ihre Reise zur Regeneration und Prävention ab 5.900 Euro, auf Sylt ab 6.400 Euro und im Lanz auf Tegernsee ab 6.900 Euro. Diese Investition in Ihre Gesundheit öffnet die Tür zu einer Welt, in der modernste Spitzmedizin auf traditionelle Naturheilkunde trifft. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf in einer Umgebung, die Ruhe und Heilung ausstrahlt. Jeder Tag im Lanzerhof ist eine Reise zu sich selbst, geprägt von persönlichen Erfolgsgeschichten, die unsere Gäste mit uns teilen. Geschichten von Transformation, Erneuerung und einem neu entdeckten Lebensgefühl. Ich möchte betonen, dass ein Aufenthalt bei uns mehr ist als nur eine Auszeit. Es ist eine tiefgreifende Erfahrung, die nachhaltige Wirkungen auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden hat. Sie investieren nicht nur in eine Woche der Erholung, sondern in eine lebenslange Veränderung. Besuchen Sie unsere Website www.lanzerhof.com, um Ihren Weg zu einem gesünderen, erfüllteren Leben zu beginnen. Wir kommen jetzt zu Ihrem Hauptthema. Ich möchte nur an dieser Stelle einmal kurz erwähnen, wir haben jetzt 17 Minuten und 26 Sekunden gebraucht, bevor das erste Mal das Wort Penis gefallen ist. Also vielen Dank, Frau Dr. Theis. Jetzt ist diese Schwelle auch gebrochen. Und dann kommen wir jetzt mal zum Top-Thema des Buches. Es geht ja da unter anderem um das Thema Insulinresistenz als Dreh- und Angelpunkt eigentlich von verschiedenen gesundheitlichen Problemen. So eben halt auch verantwortlich für die sexuellen Dysfunktionen oder sagen wir mal die Funktionsstörung. Und vielleicht können wir doch einmal kurz, und da sind wir ja wieder bei dem Kern Ihres Spezialgebiets, Herr Dr. Wurm, mal über das Thema Insulinresistenz sprechen, was es bedeutet und was es für grundsätzliche Probleme in unserer Gesundheit darstellt.
Ja, gerne. Also Insulin ist unser mengenmäßig größtes Hormon im Körper und hat viele, viele Aufgaben. Die bekannteste ist wohl, dass nach dem Essen die Kohlenhydrate, die ja im Magen-Darm-System zum Zucker abgebaut werden und ins Blut übergehen, dass der Zucker dann aus dem Blut in die Speicher gelangt. Das ist so eine, was die bekannteste Aufgabe des Insulins. Wir brauchen auch Insulin, um Aminosäuren aus dem Essen, also Eiweißbestandteile aus dem Essen, in die Muskeln zu schleusen. Deswegen gilt es auch als anaboles Hormon. Ja, in früher auch auf der Dopingliste inzwischen, aber früher eben auch als Anabolikum, als Dopingmittel verwendet. Man braucht auch Insulin, um Fettsäuren aus der Nahrung in die Fettzellen zu bekommen. So. Und wenn Zellen aus welchen Gründen auch immer, die kann ich gleich noch erwähnen, das Insulinsignal, um diese Stoffe aufzunehmen, nicht mehr wahrnehmen, wenn die Zellen dieses Signal nicht mehr wahrnehmen, dann bleibt der Zucker im Blut zurück. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel Blutzucker und Zucker im Blut. Viel Zucker im Blut würde alle Blutgefäße zerstören, kaputt machen. Deswegen wird reagiert, das zentrale Nervensystem befiehlt der Bauchspeicheldrüse, mach mehr Insulin, damit vielleicht dieses nicht wahrnehmende Signals durchbrochen werden kann. Und in der Tat, wenn dann doppelt so viel Insulin ausgeschüttet wird ins Kreislaufsystem, dann verschwindet der Zucker wieder und geht in die Speicher rein und der Blutzucker sinkt wieder. Das ist ganz nett. Das Problem ist nur, man spürt es nicht. Es macht keine Symptome. Es ist keine Veranlassung da, irgendwas im Leben zu ändern. Macht also so weiter. Frisst zu viel in Anführungsstrichen und bewegt sich zu wenig und man lebt in der positiven Energiebilanz. Naja, ein paar Jahre später, nach einer Mahlzeit oder nach einem Cola oder Limo oder was auch immer, nach einem Kuchen, braucht man nicht nur doppelt so viel Insulin eines Tages, braucht man dreimal so viel Insulin, um das Ganze noch zu bewerkstelligen. Und ein paar Jahre später fünfmal und noch ein paar Jahre später zehnmal so viel Insulin. Und dann hat man eben dann kann man zwar den Zucker noch aus dem Blut bekommen, aber dieses extrem hohe Insulinniveau hat dann ganz viele Nebenwirkungen. Und die für unser Thema wichtige Nebenwirkung ist, es verschiebt im zentralen Nervensystem quasi die Signale für die Sexualhormone. Es wird zu wenig von dem FSH und dem LH ausgeschieden oder beziehungsweise zu dem Hoden oder zu den Eierstöcken gebracht. Und das hat dann die Folge, dass beim Mann typischerweise zu wenig Testosteron produziert wird oder zu wenig Spermien produziert werden. Da sind wir beim Thema Unfruchtbarkeit. Und bei den Frauen hat es ein bisschen komplizierteren Einfluss. Ich weiß nicht, magst du bei den Frauen eingreifen?
Ja, das können wir ja später noch machen. Ich glaube, jetzt sind wir noch bei der Insulinresistenz.
Ach, ja, genau, ja.
Ich würde vielleicht noch ein Bild bemühen für Menschen, die das nicht so ganz verstehen mit dem Insulin. Also im Prinzip ist Insulin und eine Zelle ist ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also wir haben hier die Zelle und wir haben hier das Insulin, was einen Schlüssel in der Hand hält und den Zucker in die Zelle bringen will. Und jeder kennt das. Da ist ein altes Türschloss, das hat man schon tausendmal benutzt und dann klemmt der Schlüssel und es geht nicht mehr richtig auf und man probiert dann alle durch und der vierte Schlüssel, der eh nicht gestrickt ist, geht dann doch noch. Und genauso ist es mit den Zellen. Also der übermäßige Missbrauch sozusagen von den permanenten Insulin-Schlössern sorgt dafür, dass die Schlösser ausgeleiert werden und deswegen nicht mehr funktionsfähig sind. Und das einfache Bild hilft so ein bisschen zu verstehen, warum mehr Insulin hilft, dann die Schlösser wieder aufzubringen, den Zucker doch in den Zellen verschwinden zu lassen und warum es dann doch eines Tages vielleicht nicht mehr funktioniert, einfach weil man es übertrieben hat und das Schloss dann doch kaputt in der Tür hängt und nichts mehr vorwärts geht.
Das ist ein sehr gutes Bild, also ja, Entschuldigung.
Dann wäre man Typ-2-Diabetiker.
Genau.
Dann wird man Typ-2-Diabetiker. Das kann man ja auch schon sich anschauen. Wir haben das, glaube ich, HOMA-Index heißt es, wo man dann sieht, wie dicht man an dieser Schwelle schon steht. Also von daher wirklich eine große Empfehlung, weil er nicht standardmäßig im großen Blutbild dabei ist. Also an alle unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mal zu schauen, wo man denn eigentlich da steht gerade. Oder empfehlen Sie das nicht, Herr Dr. Wurm?
Doch, in der Tat. Ich kann vielleicht ein furchtbares Beispiel gerade noch nennen. Es ist mir gestern passiert. Ein Bekannter von mir, stark übergewichtig, wollte nachgucken, ob er schon Diabetiker ist. Es hat sich ein Laborbefund bekommen vom Arzt und sein nüchtern Blutzucker war bei über 190, also eine Katastrophe. Darauf habe ich gesagt, du musst mal den HOMA-Index bestimmen lassen, aber dafür brauchst du den nüchternen Insulinspiegel. Die Bitte an den Arzt, den Insulinspiegel zu bestimmen, wurde abgelehnt mit der Aussage, es macht keinen Sinn. Also es ist leider so, dass viele Ärzte offenbar noch nicht verstehen, dass solche simplen Marker eigentlich extrem wichtig sind, um frühzeitig zu sehen, in welches Risiko dieser Mensch oder dieser Patient läuft.
Ja, Wahnsinn. Also ich bin immer wieder überrascht, ehrlich gesagt, als Nicht-Mediziner mit meinem Wissen, das ich jetzt so auch immer hier mitbekomme im Rahmen dieser Gespräche, dass ich immer denke, so Mensch, das sind so Sachen, das finde ich persönlich total spannend. Also auch ich, der glaube, der nicht betroffen ist, nichtsdestotrotz, ich bin groß geworden mit meiner Großmutter im Haus, die Diabetes Typ 2 hat und von daher weiß man ja auch nicht, wie viel vielleicht auch da nochmal genetisch vielleicht mit dabei sein könnte. Ich weiß, dass das dann eher der Typ 1 wiederum ist, nichtsdestotrotz hat mich mein HOMA-Index schon sehr interessiert, ehrlich gesagt.
Ja, und das ist ja, können wir auch noch einen Schritt weitergehen. HOMA-Index ist eine gute Möglichkeit, um zu schauen, wie weit man schon steht. Aber noch aussagekräftiger ist der orale Glukosetoleranztest. Also wenn man da einen Arzt findet, der das auch beim Kassenpatienten macht und nicht nur beim Privatpatienten, ist das sehr zu empfehlen oder auch mal das Geld in die Hand zu nehmen und ihn bestimmen zu lassen.
Das ist dann ein Atemtest?
Oraler Glukosetoleranztest, der bestimmt man zu bestimmten, da wird die Glukose gemessen, vor der Gabe einer Glukoselösung und dann dann zwei Stunden später nochmal nach Gabe einer Glukoselösung. So, also Standard ist das tatsächlich, oder ist es Standard oder ist es nur Standard bei Privatpatienten, bei Schwangeren?
Genau, das kenne ich.
Und nichts anderes ist es. Im Prinzip triggert man so ein bisschen bei dem Test.
Noch genialer ist es, wenn man gleichzeitig auch noch das Insulin mitbestimmt. Mhm. Das macht zwar kaum ein Arzt oder eine Ärztin. Ich habe mal eine Zeit lang mit dem Endokrinologikum zusammengearbeitet im Bereich PCO-Syndrom, also Kinderwunschpatientinnen. Und die machen das standardmäßig beim Verdacht auf PCO-Syndrom, dass nicht nur der Blutzucker, sondern auch der Insulinspiegel ein und zwei Stunden nach Zuckergabe gemessen wird. Und das wäre natürlich ideal, aber das ist einfach zu viel der Hoffnung.
Aber das wären jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, um festzustellen, wie es um meine Insulinresistenz steht, wenn ich das richtig verstehe. Also es geht ja darum zu gucken, wenn jetzt, ich sage jetzt mal Betroffene oder Interessierte diesen Podcast hören, dass sie dann einfach mal sagen, okay, vielleicht ist das tatsächlich einer der Ursachen meiner Probleme. Das heißt also, dann würden sich diese verschiedenen Testmöglichkeiten anbieten.
Wenn es schon Probleme gibt, würde sich auch noch anbieten, also jetzt speziell bei Männern, aber den Testosteronspiegel zu bestimmen, sowohl von freien als auch von gebundenen Testosteron, um einfach mal da reinzuschauen, weil da treffen wir gerade bei Leben leicht gemacht, Biggest Loser, doch immer mal wieder auf Überraschungen, wo man denkt, aha, Anfang 20 und der Testosteronspiegel krebst in einem Bereich herum, wo die Sonne noch nicht aufgegangen ist, ja.
Ich würde gerne gleich auf das Testosteronspiegel nochmal zurückkommen. Ich möchte nur einmal der Vollständigkeit halber nochmal ganz kurz zurückspringen zu der Ursache der Insulinresistenz. Sie haben zwar sehr, sehr schön erklärt, wie es denn so sich aufbaut, Herr Dr. Okay. Wurm, aber trotz allem, glaube ich, haben wir noch nicht ausführlich oder ausreichend über den tatsächlichen Auslöser des Ganzen gesprochen.
Ja. Also, wir haben eine genetische Anlage dafür, Insulinresistenz in unseren Muskeln einschalten zu können. Warum, wenn es doch so negativ sei? Nein, es gibt ein paar Überlebensvorteile. Zum Beispiel Schwangerschaft. Viele Frauen bekommen während der Schwangerschaft den berühmten Schwangerschaftsdiabetes. Basis dafür ist Insulinresistenz. Was hat es denn für einen Sinn? Diese genetische Anlage kommt wohl noch aus Zeiten, als wir Jäger und Sammler waren und die Nahrungszufuhr nicht dreimal am Tag sichergestellt wurde. Und da ging es darum, dass man die wenigen Kalorien, den wenigen Zucker, den man fand, in Form von Früchten oder Honig oder was auch immer, weg von den Muskeln zu halten, der Frau, die jetzt gerade sammelt und, gejagt hat sie nicht, aber gesammelt, weg von den Muskeln den Zucker halten, um den Fötus, das Kind im Bauch sicher zu ernähren. So stellt man sich das vor. Oder wenn man schwer verletzt nach einem Autounfall in die Klinik kommt, wird man feststellen, der Mensch ist jetzt insulinresistent. Und da geht es wohl um Ähnliches, den Zucker weghalten von der Muskulatur und für das zentrale Nervensystem aufzubewahren, weil das ja dann fürs Überleben wichtiger ist als die Muskulatur. So, also wir haben eine genetische Anlage und dann gibt es leider Gottes Lebensstilfacetten, die diese genetische Anlage zum Ausbruch bringen. Und da ist an erster Stelle zu nennen die muskuläre Inaktivität, die Fettleibigkeit, also zu viel Fett an der falschen Stelle gelagert, aber auch Sonnenmangel, sprich Vitamin D-Mangel, Schlafmangel, Rauchen, Distress. Das sind so ganz typische Facetten, die eben in unserem modernen Lebensstil immer häufiger anzutreffen sind. Und dann bricht diese genetische Anlage aus.
Dann würde ich gerne mal diesen Ball direkt aufnehmen und mal fragen, wenn Sie sagen Fett, wie viel zu viel Fett ist denn zu viel? Also hilft mir da der Body Mass Index?
Soll ich oder magst du?
Tob dich aus. Wenn du schon gerade so im Flow genau, bist, ich kann dann immer noch reinkrätschen.
Genau. Also man kann das überhaupt nicht festmachen an irgendeiner Zahl. Wir wissen heute, dass etwa 10-15% unserer normalgewichtigen Erwachsenen innerlich verfettet sind, eine Fettleber haben, obwohl sie normal BMI unter 25 haben und von außen gar nicht übergewichtig aussehen. Also es geht vielmehr darum,
Fett. Lofi, habe ich gehört, heißen die.
Lofis, genau.
Lean outside, fat inside.
Genau.
Klingt viel netter Lofi, als das dann ausgesprochen genau. ist.
Die Tofis, kommt vielleicht von Tofifee, aber nicht zwingend. Also darum geht es, Fett an der falschen Stelle gespeichert und der Hintergrund ist dann eben auch meistens der falsche Lebensstil, der Distress, der dann eine falsche Fettspeicherung zum Beispiel fördert. Ganz typisch, ja, Stresshormone, Rauchen, zu wenig Schlaf. Dann kommt die Fettspeicherung, wird verstellt, weg vom Unterhautfettgewebe hin in den Bauch hinein, in die Bauchhöhle. Da sitzen die Organe und dann geht's dahin mit den Störungen.
Umgekehrt gibt's aber auch Menschen, die wirklich übergewichtig sind. Also jetzt nicht schwerst übergewichtig, aber übergewichtig sind so übergewichtig, dass sie aber trotzdem noch Sport machen können und denen dann viel machen. Die sind dann oft gesünder, wie die Menschen, die sich gar nicht bewegen, innerlich verfettet sind und vermeintlich gesund genau. sind.
Ja, das hat der Paul Ripke, der war auch schon mal hier im Podcast, der hat das auch schon mal öffentlich gesagt, deswegen kann ich es auch zitieren, dass er dann auch mal sagte, dass er bei einer Messung sagte, du bist der sportlichste Fette, den ich je erlebt habe. Mittlerweile ist er auch nicht mehr so fett, also ganz im Gegenteil, er macht sehr, sehr viel Sport und ist jetzt eigentlich auch in ganz guter Shape, deswegen kann man es sogar doppelt nochmal sagen. Aber tatsächlich genau dieses Phänomen, der ist halt einfach immer, wenn man den so sehen würde, würde man sagen, der hat vor 2-3 Jahren einfach massives Übergewicht gehabt, hat aber trotzdem immer sehr viel Sport trotzdem gemacht und von daher eine gute aktive Substanz gehabt. Was würden Sie denn sagen, um mal das Thema Hormone vielleicht anzusprechen, wie können denn falsche Hormone die Lust vertreiben?
Ah, also Hormone sind ja kompliziert.
Definitiv.
Sehr kompliziert. Und wenn mir jemand während meines Medizinstudiums gesagt hat, dass ich eines Tages dieses Buch schreibe, wie gesagt, nie im Leben. Aber ich möchte es jetzt gar nicht zu kompliziert machen, weil man es sich dann sowieso nicht merkt. Fakt ist, dass es, dass Männer und Frauen relativ ähnliche Strukturen haben. Oben haben wir die Hypophyse, die bestimmt darüber, es ist sozusagen die Schaltzentrale. Es muss LH ausgeschüttet werden, es muss FSH ausgeschüttet werden, also follikelstimulierendes Hormon, luteinisierendes Hormon, das sind die Wörter dafür. Am Ende des Tages gehen die in die Fabriken, in die Hoden und in die Eierstöcke bei den Frauen. Also Hoden bei den Männern, Eierstöcke bei den Frauen. Und dort wird dann im Prinzip alles geregelt. Vor allem wird Testosteron bei den Männern hergestellt und Sperma. Und bei den Frauen wird vor allem Östrogen dann produziert. So, jetzt haben wir mehrere Probleme. Zum einen, die Insulinresistenz greift oben schon an, bei dem Hypothalamus, also bei der Schalt- und Lenkzentrale, und fängt dort an, die Hormone, so dass sie falsch produziert werden, in Anführungszeichen. Und wir haben noch die Baustelle, dass Fettzellen ebenfalls Hormone produzieren. Also zum einen, Fettzellen können Östrogen produzieren, und zum anderen sorgen Fettzellen dafür, dass Aromatase freigesetzt wird. Und Aromatase sorgt dafür, dass Testosteron in Östrogen umgewandelt werden. Und jetzt denkt man immer, Östrogen gibt's nur bei Männern, nur bei Frauen, und Testosteron gibt's nur bei Männern. Das stimmt nicht. Alle Hormone gibt's bei beiden Geschlechtern. Und es ist immer die Frage, wie ist es zusammengesetzt? Und wenn die Insulinresistenz sorgt dafür, dass bei Männern zu wenig Testosteron und zu viel Östrogen produziert wird und bei Frauen genau umgekehrt. Und dann kommt das Ganze ins Rutschen. Männer kriegen dann plötzlich Brüste, ja. Männer kriegen dann plötzlich eine erektile Dysfunktion. Frauen hingegen kriegen Bartwuchs, die Periode bleibt aus, die Follikel werden nicht mehr richtig stimuliert. Das ist der Pfad, der dann in das polyzystische Ovar-Syndrom führt. Männliche Stimmbildung und all solche Dinge.
Okay, dann kommen wir doch vielleicht mal zu den Lösungen. Was würden Sie sagen, wie sieht der richtige Lebensstil für mehr Lust aus?
Ja, du bist im Flow.
Hey, jetzt bin ich im Flow. Jetzt dachte ich, jetzt habe ich mir eine Pause verdient. Ja, das Wichtigste ist im Prinzip erstmal, Gewicht zu verlieren. Und Gewicht verliert man nur bedingt über Sport tatsächlich. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber Gewicht wird primär am Kühlschrank gemacht. Also sprich über mein Essverhalten. Das heißt, du bist aber der Ernährungswissenschaftler. Ja, jetzt zieh dich doch hier mal nicht vor. Zurück. Das war jetzt die Einleitung zu Nikolai Worm.
Ich mache gerne weiter. Ja, also ich würde gerne den Begriff Gewicht verlieren noch ein bisschen präzisieren. Es geht nicht darum, die Zahl auf der Waage zu erniedrigen, sondern das Fett zu mobilisieren im Körper. Ja, und da gibt es natürlich 100 verschiedene Diäten, mit denen man in eine sogenannte negative Energiebilanz kommt, um Fett zu verbrennen im Körper, also weniger Kalorien zuführen, als man gerade verbraucht. Aber
soweit zur Theorie, muss man ja wirklich sagen.
Ja, genau. Aber dann gibt's natürlich Unterschiede. Welche kann man besser durchhalten? Welche sättigen oder halten einen trotz weniger Kalorien besser satt? Da gibt's dann sehr viele Facetten, die man hier ausprobieren kann. Und entscheidend ist natürlich individuell, mit welcher Diät komme ich am besten auf Dauer zurecht. vom Prinzip her kann man sagen, also die Wissenschaft ist da inzwischen ziemlich klar. Im Durchschnitt ist die erfolgreichste Diättherapie erstmal eine Formula-Diät und dann steigt man am besten um, im Durchschnitt bitte, nicht individuell ausgerichtet, am besten um auf eine mediterran ausgerichtete, kohlenhydratärmere, proteinreichere Kost, reich an Gemüsen, Salaten, Beeren, Pilzen. Das sind wasserreiche, voluminöse Nahrungsmittel mit ganz wenig Kalorien, die einen sättigen, im Magen den Druck ausüben, um ein Sättigungssignal auszulösen. Dazu genügend Protein und das hilft den allermeisten. Aber ich habe vorhin schon gesagt, ich kann es nur noch mal betonen, entscheidend ist, wie der Einzelne klarkommt. Und für manche mag eine fettarme, kohlenhydratbetonte Diät, kalorienreduziert die Lösung sein, aber für die allermeisten im Durchschnitt ist es jedenfalls nicht. Was wir in der Wissenschaft noch sehen und das möchte ich auch noch gerne erwähnen, ist, es gibt Literatur, also Studien zu der Frage zu sexuelle Dysfunktion und die haben bisher vor allen Dingen mit mediterranen Kostformen gearbeitet und die zeigen auch eine Wirkung. Ich persönlich habe ja seit 20 Jahren dieses frühe Logik-Konzept oder das Flexicarb-Konzept. Ich kombiniere diese mediterrane Ausrichtung mit einer Kohlenhydratreduktion, eventuell auch mit einem Formula-Einstieg. Und ich kann nur sagen, wir haben damit großen Erfolg.
Ich glaube, bei der mediterranen Diät können viele von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt sich was vorstellen. Also ein bisschen dieses Gemüse, vielleicht ein kleines bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch, wenn man Tiere isst. Oder aber eben halt andere Proteinzulagen. Das ist, glaube ich, soweit ganz klar. Wenig die Kohlenhydrate reduzieren, also mediterran nicht gleich Spaghetti. Und dass man darüber hinaus dann, die sind ja gar nicht so fettarm. Also man hat schon das gute Fett, also gute Olivenöl und solche Sachen. Also ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Den ersten Teil, die Formula-Diät, wollen Sie da vielleicht noch mal ein paar Worte zu sagen?
Naja, man kennt wahrscheinlich den Begriff Proteinshake, Eiweißshake oder so. Nun gibt es sehr schlechte auf dem Markt und es gibt auch wenige gute, da muss man sich schon ein bisschen
drum bemühen. Das ist ja echt eine schlechte Kombination. Es gibt sehr viele schlechte, aber dafür auch nur wenig gute.
Aber immerhin.
Also es ist so ein bisschen kontraintuitiv zu meinen, dass das auf Dauer tatsächlich eine erfolgreiche Diät ist, weil das Vorurteil geht so, das ist ja eine Crash-Diät, da lernt man nichts dabei, da reduziert man zwar kurzfristig die Kalorien, aber umso mehr nimmt man anschließend wieder zu. Ich habe das früher auch gedacht, aber das Thema evidenzbasierte Medizin, das führt mich eben doch dazu, dass ich feststellen musste, nein, es stimmt nicht. Selbst über 2-3 Jahre sind solche Formula-Einsätze als diätische Adipositas-Therapie erfolgreicher als jede andere Diät. Also ich bin der Meinung, es muss ja auch noch schmecken und Lebensfreude bringen. Deswegen würde ich sagen, so ein Einstieg mit einer Formula macht vielleicht Sinn, aber dann muss man umsteigen auf eine Kostform, die man auch auf Dauer einhalten kann. Und ganz wichtig, wenn man abgespeckt hat, also Fett mobilisiert hat und jetzt auf der Waage 10 Kilo weniger wiegt, man kann nie wieder so essen wie vorher. Das muss angepasst werden an das neue Gewicht und entsprechend weniger Kalorien zugeführt werden. Und dann ist es wichtig, eine Kost zu finden, die, obwohl es meinetwegen 300, 400 Kalorien oder 500 Kalorien weniger ist als früher, dass es trotzdem genauso gut sättigt und genauso gut befriedigt. Und auch da möchte ich eine Lanze für die mediterrane Kostform brechen, weil man das doch eigentlich so vom Geschmack her, von der Lebensqualität her durch sehr gut kochen kann und genießen kann. Und so hat man einen weiteren Punkt, um hier länger durchhalten zu können.
Klingt auf jeden Fall sehr schmackhaft, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, bitte gehen Sie jetzt auf die britische Diät. Glaube ich, klingt es erstmal nicht nach der höchsten Kulinarik, aber ich möchte hier auch keine Vorurteile schüren. Ich möchte
ja,
nur
das
zu
ist,
Ihnen.
Das ist das ein ganz am Anfang, wo man dann aufhört, irgendwas zu
essen. Ich wollte nur sagen,
dass Seite, aber was ich noch sagen möchte, und das ist einfach ganz, ganz wichtig, egal welche Diätform man nimmt, egal ob man zu Beginn am Anfang sehr viel abnimmt oder ob man über einen langen Zeitraum kontinuierlich abnimmt. Alle Diäten oder alle Formen bringen nur was, wenn man wirklich langfristig sein Leben umstellt. Man darf nicht nur bis Tag X denken, oh, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, jetzt kann ich wieder leben wie vorher. Nikolai hat es gerade eben schon angesprochen. Das wird nicht funktionieren, weil die Zellen warten nur darauf, warum auch immer, das ist nicht fair, wieder zurückzugehen, wo sie herkommen. Auch wenn es totaler Schmarrn ist und sie sich eigentlich damit selber ins Knie schießen, aber das ist so. Also wenn ich von 160 Kilo komme und bin jetzt bei 100 und bin total happy und mache dann so weiter, wie ich damals gelebt habe, als ich 160 Kilo gewogen habe, dann werde ich da ganz schnell wieder sein. Und deswegen, es bringt wirklich nur eine langfristige Umstellung was. Und dann gibt es auch wirklich keinen Unterschied beim Outcome zwischen schnell abgenommen und langsam abgenommen. Entscheidend ist das Verhalten, das langfristige Verhalten, nachdem man sein Ziel erreicht hat.
Ich wollte noch einmal was sagen zu diesem Thema Shakes. Also wir haben bei uns im Landshof haben wir auch verschiedene Stoffwechsel-Shakes oder stoffwechselaktivierende Shakes. Und da sehen wir schon, dass wir sehr viele Wiederholerkäufer haben. Also es gibt schon Menschen, die das dann eben halt dauerhaft integrieren, dass sie einfach sagen, dass sie ein oder zwei oder wie viel Mal die Woche dann eben halt Mahlzeiten ersetzen und das immer wieder mit einbauen. Also scheinbar fühlen sich da viele auch mit wohl. Deswegen, also es ist schon, dass man sieht, dass es da wirklich Stammkäufer gibt und Wiederholer gibt. Und von daher glaube ich auch, dass da eine langfristige Möglichkeit einer solchen Integration dann eben halt da ist. Also
ich kann das aus der Wissenschaft auch bestätigen. Also es gibt Studien, die haben gezeigt, dass diejenigen, die auf Dauer durchaus mal eine Mahlzeit am Tag kontinuierlich durch so einen Shake ersetzen, zum Beispiel das Frühstück, dass die am erfolgreichsten eigentlich über längere Zeit ihr Gewicht dann halten können. Also kann man auf alle Fälle ausprobieren.
Dann hoffen wir mal, dass zumindest nach Ihrer Bewertung unsere Shakes in die Kategorie der Guten gehört. Ich möchte jetzt aber nochmal auf einen nächsten Punkt kommen, weil das ist mir jetzt ganz wichtig nochmal zu sagen, weil Sie sagten eben halt so, dass das Gewicht wird nicht auf dem Laufband gemacht, sondern eben halt am Kühlschrank. Nichtsdestotrotz, Sie schreiben ja wirklich in Ihrem Buch, und das ist mir jetzt ganz wichtig, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt so, nee, also Sport brauche ich nicht, sondern Sie reden ja wirklich ganz stark in Ihrem Buch auch über das Thema Muskelaktivität. Das heißt also, mit Muskelaktivität wird alles besser. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Und da komme ich dann aber jetzt zu meiner nächsten Frage. Was ist denn besser, Ausdauer oder Krafttraining?
Die Kombination aus beiden. Also ich schwöre tatsächlich auf beides. Das Ausdauertraining, damit kommt man natürlich in die Fettverbrennung. Damit kommt man in den Bereich, wo man das Fett reduzieren kann. Das Krafttraining oder funktionelles Training, das muss ja nicht immer gleich die Langhantel sein mit 100 Kilo drauf, sondern natürlich, aber gezielter Muskelaufbau sorgt dafür, dass ich funktionsfähige Muskeln bekomme. Was ist das Problem? Fett liegt nur rum. Fett liegt nur rum und macht eigentlich nur Ärger. Ja? Also ist ein Entzündungsherd, produziert Hormone und verbrennt tatsächlich auch keine Kalorien. Muskeln hingegen sind kleine Fabriken, die verbrennen permanent Kalorien, helfen mir also auch, das Gewicht zu halten und meinen Grundumsatz, also das, was ich immer verbrenne, auch wenn ich gerade gar nichts tue, den Grundumsatz zu erhöhen. Und außerdem sorgt Bewegung dafür, dass tatsächlich Insulinresistenz sich zurückbildet. Das heißt, das ist ein Hand-in-Hand-Gehen. Also wir brauchen die Bewegung, um unseren Körper gesünder zu kriegen. Wir brauchen die Gewichtsabnahme, um überhaupt in einen Bereich reinzukommen oder eine Fettverbrennung, Auflösen von Fettreserven, nennen wir es mal so. Am Ende zieht man es trotzdem am Gewicht. Das muss Hand in Hand gehen, um den Körper wieder gesund zu bekommen. Also die Bewegung ist ein Dreh- und Angelpunkt. Nur denken viele Leute, und das ist das Problem, und deswegen sage ich erst, es muss am Kühlschrank gemacht werden, weil viele Leute denken, sie können zu viel Essen durch Bewegung kompensieren. Und das ist falsch. Also dieses, ich gehe 2 Stunden joggen und dann kann ich eine Schweinshaxe essen. Also man hat immer ein relativ falsches Gefühl dafür, wie viel ich verbrenne, im Gegensatz zu dem, was ich zu mir nehme. Also das ist oft eine Diskrepanz und dementsprechend muss man dafür ein Gefühl entwickeln, aber es geht auch gar nicht mal so sehr um das Verbrennen, sondern es geht eben um den Aufbau von gesunder Muskulatur. Ja.
Ich glaube, das ist der größte Diätfehler, der weltweit gemacht wird, dass die Leute jetzt niedrigkalorisch leben, ja, irgendeine Diät machen und nicht nicht begleitend Krafttraining machen, dann wird Muskulatur abgebaut. Das ist überhaupt keine Chance. Das wird garantiert abgebaut. Und man muss versuchen, mit Kraftübungen dagegen zu halten, sodass möglichst wenig Muskulatur abgebaut wird. Und das ist wirklich ein krasser Diätfehler. Das wird auch viel zu wenig vermittelt. Und die Leute wundern sich, dass sie dann anschließend schneller wieder zunehmen. Weil genau, was Christine gerade sagte, wenn keine Muskeln mehr da sind oder wenn Muskeln abgebaut werden, dann wird der Grundumsatz niedriger sein. Und das ist die beste Voraussetzung, schnell wieder zuzunehmen. Übergewichtige haben ja wahrscheinlich mit Ausdauersport sehr viel mehr Probleme, als sich meinetwegen in einem Fitnessstudio mit einem Trainer anleiten zu lassen, wie man Widerstandstraining macht. Da kann man aber auch sitzen oder liegen und mehr irgendwelche Pressen durchführen. Ich glaube, mit Ausdauer haben viele Übergewichtige eher Probleme.
Ja, jein. Also dafür werden sie extrem schnell fit. also was die meisten Menschen für einen Fehler machen, ist, dass sie es mit der Brechstange wollen. Natürlich sind die jetzt von Leben leicht gemacht, man kann uns da nicht als Vorbild nehmen, weil unsere Kandidatinnen und Kandidaten eine krasse Betreuung haben. Ja, wir sind ja 24 Stunden für sie da. Und das Leben besteht ja nur daraus. Allen anderen kann ich daheim nur sagen, Pole, Pole, wie man Tansania sagt, langsam, langsam, bau Muskulatur auf, um die Gelenke zu schützen. Bau langsam Muskulatur auf, um auch die ganzen Beine zum Beispiel jetzt zum Joggen erstmal fit zu machen. Also ich renne jetzt nicht los, das wird nicht funktionieren. Du wirst Kniebeschwerden bekommen, du wirst Gelenkbeschwerden bekommen, du wirst Fußbeschwerden bekommen. Warum? Weil das Gewicht alles noch viel zu viel ist für die Gelenkbelastung. Also sehr schnell Krafttraining, gerne unter Aufsicht, weil viele Übergewichtige haben Fehlstellungen. Da muss jemand von außen draufschauen, der korrigierend eingreift und mal sagt, hier müsstest du jetzt ein bisschen weit raus mit dem Knie, hier müsstest du den Rücken gerade durchstrecken. Also sowas. Also ruhig helfen lassen, begleiten lassen und dann langsam aufbauen. Man kann auch wegen mir erstmal mit Yoga anfangen. Das ist ein super Sport, ja. Schwimmen, Radfahren, damit man erstmal anfängt, das Herz-Kreislauf-System zu benutzen, die Muskulatur aufzubauen und dann nach und nach, und dann verliert man übrigens auch nicht gleich die Lust am Sport, weil es nicht nur die ganze Zeit ätzend und anstrengend ist und nervig, und dann langsam aufbauen und dann kann man anfangen, die fordernderen Sportarten zu machen. Aber allein schon dieses, wir achten auf die Ernährung, Zucker weglassen. Allein schon dieses, wir lassen Zucker weg. Allein schon, wir trinken wir trinken Wasser und das war's. Das bringt schon so viel Kalorien. Und dieses langsam in das eine runterfahren, nämlich die Ernährung, und das andere die Bewegung langsam hochfahren und das eben alles nicht mit der Brechstange. Bei uns, die nehmen sich das immer am 1. Januar vor, dann wird 3 Wochen durchgebolzt wie ein Blöder. Und spätestens im Februar ist man wieder da, wo man angefangen hat. Und genau das ist der falsche Weg.
Frau Dr. Theis, Sie haben mir eigentlich meine letzte Frage jetzt mehr oder minder schon beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, wie man den Lebensstil ändern kann und auch durchzuhalten. Ich finde, das haben Sie jetzt eigentlich schon automatisch oder ausgezeichnet beantwortet. Ich finde deswegen auch, möchte an dieser Stelle jetzt auch nochmal eine Empfehlung für dieses Buch aussprechen, weil genau Sie erklären ja nicht nur das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sondern auch noch viel, viel mehr. Also wir haben jetzt nicht das ganze Buch besprochen, aber Sie haben natürlich auch dann Rezepte und Bewegungsempfehlungen beziehungsweise auch richtige Übungen dann ja ganz konkret drin. Also von daher würde ich sagen, für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, vielleicht aus der ein oder anderen Gründen, sage ich mal sowas so, dann würde ich sagen, ist der letzte und abschließende Tipp das Buch kaufen, oder?
Darf ich es mal hochhalten?
Ich habe es ja selbst noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe ja nur diesen. Bei mir ist das nämlich total unfair. Ich habe nur diesen sehr frühen Umbruch bekommen und da sind noch keine Bilder drin.
Ah, okay. Von daher. Also es sind tatsächlich ganz viele Rezepte drin und es sind
deine,
auch
deine Übungen.
Und Übungen sind auch drinnen und ich glaube, ich bin vor den Rezepten. Und zwar tatsächlich mit einem QR-Code. Also die sind hier kurz erklärt, aber mit einem QR-Code kann man da mit mir live mitmachen sozusagen.
Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Also von daher ist das, glaube ich, mein abschließender Tipp. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke für die Möglichkeit.
Waren Sie mal in Tansania, Pole Pole, Kilimanjaro?
Ja, wir waren oben. Auf dem Uhuru Peak, ganz oben, ja.
Wie lange ist das her?
Das war 2009, zu unserem Hochzeitstag waren wir oben.
Ich war 2013, also von daher.
Wie hoch ist das?
6.000.
Boah.
Also 5.895.
Und dein Mann ist auch fit genug, um das zu leisten?
Der läuft Marathon.
Der läuft Marathon.
Der läuft Marathon. Okay. Also wir haben damals die kurze Strecke genommen und ich kann jedem nur empfehlen, die lange zu nehmen, weil uns hat die Höhenkrankheit schon ziemlich zerbröselt, aber wir haben uns durchgebissen. Aber es ist natürlich ein Erlebnis. Also der Kilimandscharo ist unfassbar. Einfach mal die komplette Welt hochkant. Einfach alle Klimazonen auf einem Berg. Das ist schon faszinierend.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 141 an. Mühelos schlank mit der Kraft der Hormone. Hier spreche ich mit Professor Dr. Peter Figo darüber, wie wir mit der Kraft der Hormone abnehmen können. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.